Willkommen in der Alltagswerkstatt bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit dem Arbeitsthema Alle trampeln auf mir rum. Es grüßt Sie alle an den Radios. Herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Kennen Sie das, liebe Zuhörer? Alle trampeln auf Ihnen rum. Die Kinder, der Partner, sogar Freunde, der Chef sowieso. Und man fragt sich dann, warum immer ich? Wieso bin ich immer für alles zuständig? Ich tue doch schon mein Bestes. Mehr geht nicht. Dennoch, es scheint nie gut genug zu sein. In unserer heutigen Alltagswerkstatt wollen wir noch auf ein weiteres Thema eingehen, nämlich einen weiteren Aspekt, nämlich die Frage, wie gehe ich mit Kritik um? Also es wird die nächste Stunde auch um die Annahme und die Formulierung von Kritik gehen. Dabei werden wir die Eigenkritik, also den Umgang mit mir selbst, ganz besonders beleuchten. Und warum wir uns so schnell verleiten lassen, in eine Opferrolle zu gehen, wenn uns das Gefühl übermannt, dass alle auf uns rumtrampeln. In der Arbeitswerkstatt, liebe Zuhörer, arbeiten wir miteinander, lernen voneinander, bieten Lösungsmöglichkeiten an. Und dabei steht uns auch heute wieder der Arzt und Psychopäde Dr. Jakob Derbolowski zur Seite. Er ist uns telefonisch zugeschaltet. Ich grüße Sie herzlich, Herr Dr. Derbolowski.
Guten Morgen, Frau Böhler.
Herr Dr. Derbolowski, liebe Zuhörer, ist Gynäkologe. Er hat sich aber schon vor mehr als 20 Jahren auf die Psychotherapie und Lebensberatung spezialisiert. Seine Tätigkeiten sind recht vielfältig. Er führt eine Privatpraxis in Germering bei München, er hält Vorträge und Seminare und ist als Ausbilder und Supervisor tätig. Und einmal monatlich ist der Evangelische mit Christ hier bei Radio Horeb in der Alltagswerkstatt zu Gast. Jeder kennt zwar das Gefühl, liebe Zuhörer, alle trampeln auf Ihnen rum, doch die wenigsten können jetzt vielleicht genau benennen, was Sie in der Tiefe Ihres Herzens eigentlich dabei fühlen, außer irgendwie schlecht. Herr Dr. Derbolowski, was steckt denn nun hinter dem Gefühl, es wird auf mir rumgetrampelt?
Nun ist zunächst einmal die Frage, was wir unter Trampeln verstehen wollen. Das ist, wie Sie es ja schon sehr schön einleitend gesagt haben, das Gefühl, dass eigentlich alle was von mir wollen. Jeder will mir auch was wegnehmen unter Umständen. Der andere Punkt, der sehr häufig ins Gespräch kommt, ist, keiner würdigt, was ich tue. Das ist auch etwas, was man als Trampeln empfinden kann. Keiner nimmt Rücksicht auf mich. Ich werde nicht gefragt, was ich will. Ich komme immer zu kurz. Ich ziehe immer den Kürzeren. Also wenn eine Entscheidungskonkurrenz ist, zum Beispiel über das, was wir tun werden in der Familie, dann wird nicht selten das gemacht, was ich will, sondern eigentlich eher das, was der andere will. Und schließlich, und das ist etwas, wo dann noch mehr Hilflosigkeit dargestellt wird und erlebt wird, ist, wenn ich das Gefühl habe, das Schicksal trampelt auf mir rum. Also, wenn ich mich als Mensch als Opfer erlebe und erlebe auch, wie immer ich es mache, es ist falsch oder zumindest nicht gut genug. Vor allen Dingen ist es dann ja auch so, und es wird ja besonders verständlich, wenn man sich ja eigentlich bemüht, sehr bemüht, es richtig zu machen.
Was hat denn jetzt aber dieses Gefühl, dass alles trampeln auf mir rum, damit zu tun mit dem Umgang, mit der Annahme und der Formulierung von Kritik, Herr Dr. Derbolowski?
Und grundsätzlich wird Kritik ja so erlebt, dass ich etwas nicht richtig gemacht habe und eben auch erlebt, dass ich nicht richtig bin. Das ist ja etwas, was wir schon in der Schule erleben. Wir verlieren ja unsere Wertschätzung und unser Selbstvertrauen, unser Wertgeschätztgefühl schon in der Schule ganz gerne, wenn wir verwechseln, dass die Noten, die Leistungen, die wir bringen und die Personen nicht das Gleiche sind. Das heißt, wenn also ein Schüler, wie ich glaube Einstein, in irgendeinem Fach eine ganz schlechte Note schreibt, ist er deswegen als Mensch ja keineswegs schlecht. Aber es ist eben, wird eben oft so erlebt und wir erleben eben oft und missverstehen das, dass wir uns gemeint fühlen, wenn unsere Leistung gemeint ist. Und dann eben, wenn wir die Leistung nicht erbringen, auch selbst das Gefühl haben, die anderen haben ja auch sozusagen recht, wenn sie uns kritisieren, wenn sie an uns rumnörgeln, weil wir sind ja wirklich nichts wert.
Alle trampeln auf mir rum, das Thema heute in der Alltagswerkstatt hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Herr Dr. Derbolowski, geben Sie uns doch noch mal so ein paar Beispiele, wie das auf uns rumtrampeln, wie das aussehen könnte.
Ja, ich glaube, da braucht man gar nicht so viel sagen, nicht? Also, das kennt, glaube ich, jede Hörerin, jeder Hörer. Das kennen wir alle aus eigener Erfahrung, weil wir eben nicht alles so machen, wie es den anderen gefällt. Und es dann von denen so erlebt wird als rumtrampeln. Also, ich bin zum Beispiel müde, komme nach Hause, kann nicht mehr und so weiter. Und dann erlebe ich, dass gar nicht gewürdigt wird, warum ich müde bin. Keiner kommt, wie das früher war, wenn man als Kind eventuell nach Hause kam aus dem Kindergarten und das ging nicht so gut, dann kam Mami und hat einen Arm genommen und das war schön. Und jetzt erleben wir, dass statt den Arm nehmen, ich dann noch höre, ja, jetzt bist du erst richtig dran, jetzt musst du mal was tun und streng dich mal an und so weiter.
Aber das hängt ja, wie Sie schon sagten, auch von jedem selber ab, wie er das empfindet, was die Anforderung der unserer Gegenüber. Könnte man in dem Fall dann auch die Frage stellen, gibt es Ursachen, dass der eine mehr das Gefühl hat, dass auf ihm rumgetrampelt wird und der andere weniger?
Auf jeden Fall. Das ist ja etwas, wie man aufwächst und wie man das erlebt. Wenn ein Kind aufwächst und das Gefühl hat, dass es als Person wertgeschätzt ist und das relativ unabhängig von der Leistung, dann wird es auch Kritik und wird mit solchen Dingen ganz anders umgehen können und wird das auch gar nicht so schlimm erleben. Weil es sagt, ich bin ja ein wertvoller Mensch und Fehler macht jeder. Also das ist nicht so schlimm, als wie jemand, der eben das Gefühl hat, dass er alles richtig machen muss, dass er den anderen gefallen muss, um von den anderen angenommen zu werden, um die notwendige Zuwendung zu bekommen, um mal loslassen zu können. Ja? Das heißt, wir haben also mehr oder weniger eben auch die Erfahrung machen müssen, dass wir nicht als okay angenommen werden, so wie wir sind. Und nur wenn wir uns gefügt haben, dann ging es einigermaßen. Und das ist so ein Mechanismus, der uns eben, wenn wir ihn erlernt haben, dazu bringt, dass wir es eben allen recht machen wollen. Und das ist, führt eben dazu, dass man das Gefühl hat, die eigenen Bedürfnisse, das eigene Wollen und so, das wird nicht erfüllt. Und vor allen Dingen, was ja viel, viel wichtiger ist, es entsteht eben das Gefühl, dass man nichts wert ist. Ja, also auf einem Menschen, der was wert ist, wird keiner rumtrampeln. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder?
Also wenn wir heute darüber sprechen, alle trampeln auf mir rum, dann müssen wir auf jeden Fall auch betrachten, ja, was denke ich eigentlich von mir selbst? Was bin ich mir selber wert? Also das könnte man jetzt auch sagen, ist so eine erworbene durch das die Lebensumstände, welche Glaubenssätze ich mir für mich selber angeeignet habe. Aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja, ich bin nicht mit Gaben ausgestattet worden, so wie andere Menschen. Ich bin schon sozusagen, mir ist das angeboren, dass ich nicht so gut bin. Stimmt das?
Ja, es gibt so die Aussage, nicht, dass wir kennen ja sogar das Wort, dass jemand sagt, ich bin ein Trampel.
Genau.
Ja. Da ist es ja sogar schon drin. Ne? Ich bin ein Trampe und wer auf mir rumtrampelt, der tut recht, weil ein Trampe behandelt man so. Aber das ist es, was ich zu Anfang schon mal sagte, dieses Gefühl, wo es eben besonders unangenehm ist, das ist der Punkt, wenn ich das Gefühl habe, das Schicksal hat mich zum Trampe gemacht und das ist deswegen so und da kann ich gar nicht mit umgehen. Das heißt, ich habe also irgendwann gelernt, dass ich so, wie ich bin, eben nicht in Ordnung bin. Ich bin eben kein wertvoller Mensch, sondern ein Trampe. Dies nehme ich natürlich dann, da stellt sich dann die Frage, wer ist schuld daran und wem nehme ich das übel?
Und dann könnte man jetzt auch gleich noch darüber sprechen, über die Opferrolle, die ich doch dann einnehme, diese Passivität, oder?
Richtig, also ich fühle mich vom Schicksal als Opfer und ich sage, wenn ich ein Opfer bin, dann kann ich als Opfer ja nichts tun. Ich bin dem ausgeliefert, ich muss das halt erdulden. Der liebe Gott will mich eben so sehen und ich bin eben sozusagen derjenige, der dafür da ist, dass er alles abkriegt.
Oder damit ein weiterer Glaubenssatz könnte sein, ich bin einfach auch ein schwacher Mensch.
Ja, wobei ich noch nicht mal weiß, ob das so schwach ist, wenn jemand sagt, also ich mache mich gerne zum Opfer, ich nehme das alles gern auf mich. Das ist ja auch eine gewisse Stärke, dass man das aushält und das überlebt.
Wenn wir über die Opferrolle sprechen, dann müssen wir ja auch die Frage erörtern, wer hat jetzt eigentlich Macht über mich? Haben andere die Macht tatsächlich über mich, wenn sie auch auf mir rumtrampeln?
Das ist genau, was Sie sagen, ist ein Kernpunkt, etwas ganz Wesentliches. Die Frage ist zu klären, haben überhaupt andere Menschen Macht über mich oder ist es so, dass ich ihnen die Macht einräume? Und da stellen wir fest, dass es tatsächlich so ist, dass bis zum etwa 5. Lebensjahr wir als Menschen angewiesen sind auf die Zuwendung von anderen. Das heißt, wir haben hier es nur nötig, uns so zu verhalten, dass die anderen uns Zuwendung geben. Aber das hört dann auf. Und tatsächlich ist es so, wenn ein Mensch erwachsen ist, dann ist er auch gesetzlich für seine Handlungen und das, was er tut, verantwortlich und man billigt ihm auch zu, dass er da Entscheidungsfreiheit hat. Denn es wäre ja sonst überhaupt nicht einzusehen, dass wenn jemand, sagen wir mal, genetisch als Dieb geboren wäre, dass man den bestraft. Weil was soll das, wenn er es nicht ändern kann? Oder wenn er nicht die Wahl gehabt hätte, es mit etwas mitgehen zu lassen oder nicht. Ja, das heißt, je erwachsener wir werden, desto freier werden wir von dem, was andere uns geben, was wir von den anderen wollen. Wir müssen lernen, diese Dinge aus uns selbst zu geben. Und dann kriegen wir auch die Freiheit. Und dann erleben wir auch, dass es eigentlich gar nichts gibt im Leben, wo wir nur Opfer sind. Sondern wir sind auch Mittuende. Und das ist insofern erfreulich, als das, was wir tun, da haben wir die Möglichkeit, etwas zu ändern. Also wir haben nicht die Möglichkeit, wenn es draußen regnet, den Regen zu ändern, aber wir haben die Möglichkeit, uns zum Beispiel eine Regenjacke anzuziehen oder einen Regenschirm zu nehmen.
Das wäre jetzt gleich auch so ein Aspekt, wenn wir danach fragen, ja, was ist eigentlich mein Anteil daran, wenn andere auf mir rumtrampeln? Nicht, dass ich selbst der Verursacher davon bin, sondern dass ich an meiner Haltung arbeite.
Es geht sogar so weit, dass ich es damit natürlich auch ein bisschen mit verursache. Denn wenn ich mich selbst als Trampel sehe, dann verhalte ich mich auch so. Und dann ist es natürlich auch wieder verständlich, dass die anderen mich entsprechend so behandeln, wie ich ihnen das zeige. Das habe ich jetzt ein bisschen vielleicht sehr zusammenfassend und kurz gesagt. Dahinter stehen eine Reihe von grundsätzlichen Fragen. Zum Beispiel die Frage, wer kennt mich am besten von allen Menschen auf der Welt? Und die Antwort ist natürlich völlig klar, das bin ich selber. Ich habe bisher mein ganzes Leben mit mir verbracht, also kenne ich mich auch am besten. Und wenn jemand als am besten kennt, dann bezeichnet man den als Fachmann, als Spezialisten. Und wenn ich also nun Spezialist für mich bin und ich selber führe ein Leben, bei dem ich wie ein Trampel erscheine, dann ist das ja ein Verhalten, das ich selber auch so fachmännisch durchführe. Und andere lassen sich gern von Fachleuten belehren, wie man mit diesem Menschen umgeht.
Nun schauen wir auch in der Alltagswerkstatt immer, welche Lösungsmittel es denn nun auch gibt, wie ich nun da rauskomme, auch aus diesem Kreis. Das wäre also eine der ersten Lösungen, ist so die Frage, ja, wie gehe ich mit mir selber um? Bin ich wirklich mein eigener Fachmann? Kenne ich mich und meine Bedürfnisse tatsächlich?
Nun, es ist so, aber ich nehme sie nicht wahr und ich gebe ihnen nicht den Wert. Also ich sage immer, was die anderen sagen, was wertvoll ist, ist wertvoll. Und ich selber aber mache keine Selbstwertschätzung. Mhm. Man kann so sagen, also es ist eine Selbstachtung, konnte nicht entwickelt werden, nicht ausreichend. Also das sind so Begriffe wie Selbstliebe. Ja, mag ich mich eigentlich? Bin ich mein Freund oder bin ich mit mir unzufrieden? Das konnte nicht entwickelt werden, nicht weiterentwickelt werden. Denn als wir auf die Welt kamen, da hatten wir durchaus Selbstachtung und Selbstliebe. Und es ist auch so, dass wir ja, wenn wir das so genauer angucken, bei vielen Menschen merken, dass sie gar kein Selbstbewusstsein haben, dass sie von sich, von ihrer Gotteskindschaft, von dem, was sie tatsächlich leisten, auch wenn das nach außen nicht sichtbar ist, wissen. Nämlich zum Beispiel diese ganzen Wunder, die der eigene Organismus macht, das ist ihnen ja allen gar nicht bewusst. Also Körperbewusstsein als Grundlage von Selbstbewusstsein fehlt vielen. Und dann, was wir natürlich auch sagen, ist, vielen ist das Selbstvertrauen aberzogen worden und die Selbstsicherheit. Lass mich mal machen, du kannst das noch nicht. Ja, oder wie ich schon vorhin zu Anfang sagte, mit den Schulnoten. Da soll man dann tatsächlich Selbstvertrauen und Selbstsicherheit bekommen, wenn man nur Mathematik einfach nicht kann. Wenn man erlebt an den Noten, dass man es nicht kann. Und dann passiert manchmal sowas ganz Interessantes, dass dieser junge Mensch, der das so erlebt, dass er Mathematik nicht kann, kriegt jetzt einen anderen Lehrer oder eine andere Lehrerin und auf einmal kann er Mathematik. Das heißt, er konnte sie auch vorher, aber er hat eben eine Wertschätzung von sich selbst und das Selbstvertrauen in sich da nicht richtig entfalten können.
Wir haben der heutigen Sendung auch ein Stück weit den Untertitel gegeben, die Annahme und die Formulierung von Kritik. Vielleicht, dass wir dahin nochmal auch den Bogen spannen, nämlich die Frage, wir haben schon gesagt, wir empfinden Kritik oftmals so, dass wir das Gefühl haben, die trampeln jetzt als wir rum. Also wir sehen Kritik nicht als etwas, können es schwer als etwas Wertvolles ansehen.
Ja, das ist ja auch sehr schwierig, weil Kritik ja immer sagt, du bist nicht okay, so wie du bist, beziehungsweise im schlimmsten Falle, oder was eben gesünder wäre zu sagen, das, was du tust, ist nicht okay.
Mhm. Und ja. Wie kann ich jetzt meine Position, meine Sichtweise verändern auf Kritik, sodass ich sagen kann, oh, danke, dass du das jetzt gesagt hast?
Nun, zum Beispiel schon, wenn ich in mir innerlich das Gefühl habe, dass es keinen Sinn macht oder die Annahme nehme, dass es keinen Sinn macht, dass andere mich kaputt machen wollen. Das heißt, wenn also jetzt jemand zu mir sagt, das und das haben sie falsch gemacht, das wäre ja eine Form von Kritik, dann kann ich sagen, das sagt der Betreffende, um mir zu zeigen, wie klein ich bin und wie bedeutend er ist. Ich kann aber auch sagen, er sagt das, weil er mein Freund ist und weil er mir helfen will, mich weiterzuentwickeln. Nun können Sie sich überlegen, was würden Sie denn im ersten Falle machen, wenn Sie so denken, der will mich fertig machen? Der erste Fall wäre, dass ich sage, jetzt fange ich an und erkläre dem, warum er nicht recht hat mit seiner Kritik.
Also ich gehe in die Rechtfertigung.
Richtig. Mhm. Das wäre eigentlich das Erste. Und wenn ich dann da resigniert habe und erfahren habe, dass ich ja mit meinen Rechtfertigungen sowieso nicht zu Wort komme, dann sage ich gleich von vorne, das ist wieder eine Bestätigung, dass ich jemand bin, auf dem alle rumtrampeln. Und das werfe ich dann unter Umständen meinem Gott vor. Dass er mich da nicht beschützt und dass er da nicht anders, die anderen anders sein lässt und so weiter.
Das ist in der Tat, dass wir oft dazu neigen, wenn wir kritisiert werden, erstmal zu erklären, warum wir dies oder jenes getan haben, um ja wieder gut dazustehen vor uns selber und vor dem anderen.
Richtig. Und das, was Sie ja jetzt gerade auch schön herausgearbeitet haben, ist eben, wenn jemand anders etwas sagt, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, das aufzunehmen. Mhm. Ich kann es als freundschaftlich aufnehmen oder als kaputtmachend. Das ist wirklich eine interessante Geschichte, weil es ist im Prinzip ziemlich egal, was der andere möchte. Wenn jemand mich kritisiert und das Ziel hat, mich damit zu beschädigen, und ich habe aber die Vorstellung, er tut es, um mir zu helfen, dann passieren merkwürdige Dinge. Also ein Beispiel, jemand kritisiert einen anderen und sagt, so wie du das da machst und so weiter, das ist also alles ganz schlimm und ich werde gegen dich vorgehen. Jetzt haben wir schon gesagt, kommt möglicherweise die Rechtfertigung, dass man sagt, das stimmt aber gar nicht, sondern das habe ich ja die und die Begründung und so weiter und jetzt werden wir sehen, wer nachher recht hat. Das wäre, dass der Empfänger das Ganze als Angriff sieht. Im Sinne von, der will was gegen mich, hat was gegen mich. Jetzt kann der Empfänger aber sagen, ach, das ist ja ein Mensch, den nehme ich als meinen Freund. Warum sollte er es nicht sein? Das, was der sagt, sagt er nur, weil er möchte, dass ich besser werde. Und dann antworte ich ihm, lieber Freund, ich danke dir dafür, dass du diesen Beitrag leistest, der mir hilft, besser zu werden und glücklicher zu werden. Und wenn jetzt der andere mir wirklich helfen wollte in dem Sinne, dann wird er sehr glücklich sein und wird sagen, der hat mich verstanden. Wenn er aber mir schaden wollte und mich damit klein machen wollte, dann, das kann man sich leicht ausmalen, hat er jetzt ein Problem. Er wollte mich beschädigen und erlebt, dass er mich fördert. Und das ist eine Weise, die sozusagen der Empfänger der Kritik entscheiden kann. Der kann das daraus machen.
Also er ist nicht das Opfer, sondern er kann auch tätig werden.
Er ist primär das Opfer. Es kommt primär zu ihm hin, nicht, sozusagen. Mhm. Aber er begibt sich nicht in die Opferrolle, sondern er nutzt dieses sofort für sich.
Und wird tätig.
Und wird tätig und Täter. Und jetzt plötzlich ist, wie in dem Beispiel zu sehen, der ursprüngliche Täter in der Opferrolle. Ja, weil der weiß ja jetzt gar nicht, was er machen soll.
Ja,
er wollte dem die Füße wegziehen und stattdessen stabilisiert er ihn.
Und jetzt müssen wir nur die negativen Besetzungen noch wegnehmen, wenn wir darüber nachdenken, was wir mit Opfer und was wir mit Täter auch verbinden.
Ja, Opfer ist der, der was abkriegt und Täter ist der, der was tut. Wir hatten ja mal in einer früheren Sendung diesen unangenehmen Satz, ich ärgere mich, den ja viele verwenden. Und wenn man den sich so anguckt, da kann man sehr schön sehen, wer ist Täter und wer ist Opfer. Dann ist im Satz, ich ärgere mich, bin ich der Täter. Und wenn ich dann hingucke, wer ist das Opfer, dann stelle ich mit Schrecken fest, das bin auch ich.
Lassen Sie uns noch über die Formulierung von Kritik sprechen. Nun weiß ich das alles ein Stück weit und möchte ja auch mein Gegenüber nicht verletzen. Ich möchte ja wohlwollend sein, aber trotzdem muss ich mal etwas sagen. Also ich muss Kritik üben oder ich möchte Kritik üben. Was können Hilfestellungen sein, um Kritik so zu formulieren, dass mein Gegenüber, mal leger ausgesprochen, nicht dicht macht?
Also erstens mal muss man sich fragen, warum kritisiert überhaupt jemand und warum möchte jemand kritisieren? Und wenn jemand kritisiert, heißt es ja immer, dass er sich etwas über den anderen stellt. Er sagt, ich weiß das besser als du. Das heißt, wir haben natürlich die Tendenz, bei allem und jedem immer zu kritisieren, um zu zeigen, dass wir eigentlich großartig sind.
Das Jetzt muss ich da nochmal nachhaken, aber wenn ich etwas richtig stellen muss, ist das dann keine Kritik?
Wenn ich sage, ich weiß es besser als du, dann ist das doch eine Kritik. Und dann ist es jedenfalls, ich weiß es besser, ich kritisiere, du hast also das Wort falsch geschrieben, schreib es richtig, das ist doch Kritik. Ja, aber damit sagt der Lehrer, ich bin der Lehrer und du bist der Schüler. Ja,
da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken, Herr Dr. Jabolowski, weil ich denke jetzt so an diese vielen Momente im Leben, wo man einfach korrigiert und kritisiert werden muss, weil die Regeln halt ja nun mal so sind.
Ich habe ja nichts dagegen, schauen Sie, ich habe ja nichts dagegen, dass jemand das besser weiß als ich. Aber man muss eben primär wissen, wenn Kritik aufkommt, ist der kritisiert, das ist wie beim Loben auch. Einer, der lobt, ist jemand, der beurteilen kann. Und einer, der kritisiert, ist einer, der eben auch tatsächlich weiß, was richtiger ist oder zu wissen glaubt, was richtiger ist als der andere. Und das ist ja nur jetzt ein Grundgedanke, den wir wissen müssen. Ich habe ja nichts dagegen, dass man kritisiert, aber man muss eben wissen, wenn bei mir Kritik ankommt, heißt das, der andere zeigt mir, dass er diesbezüglich jedenfalls besser ist als ich.
Okay.
Und da er das mir zeigt, gehe ich persönlich davon aus, dass er von mir eigentlich Würdigung haben möchte. Okay, jetzt wird spannend, ne? Denn jetzt kommt ja heraus, wenn Kritik kommt und dann auf Kritik eine Rechtfertigung kommt, bedeutet das ja, dass ich dem anderen zeigen will, dass er doch nicht so bedeutend ist, sondern ich bedeutender. Ja, deswegen rechtfertige ich mich und komme dann dazu, dass ich richtig bin und er falsch. Und wenn ich aber nun weiß, dass Kritik immer mit diesem anderen Empfinden verbunden ist, dann ist für mich die erste Reaktion auf jede Form der Kritik, ganz egal, wie berechtigt oder unberechtigt, dass ich den anderen würdige. Ich sage also, wenn jemand mich kritisiert, vielen Dank für die Kritik. Es freut mich, dass du, der so viel Mühe machst, sinngemäß, mich zu verbessern. Ja? Und ich erkenne an, dass du eine respektable Meinung hast und so weiter.
Und wenn wir selber derjenige sind, eben der Kritik übt, dass...
Ja, dann müssen wir wissen, dass wir den anderen damit kleiner machen.
Und dass eine Gegenreaktion kommen kann und dass nicht jeder so weise reagieren kann und sich noch bedankt und es würdigt, meine Kritik.
Die Gegenreaktion ist normal. Wenn Sie jemand anders klein machen, dann will er sich behaupten. Wenn Sie jemand groß machen, macht er sich klein. Kleiner. Wenn Sie also jemand sagen, Sie sind für mich der Wissendste, der Größte und so weiter, hören Sie immer als Antwort, naja, so schlimm ist es nicht. Ja? Wenn Sie aber jemand sagen, wer bist du denn schon? Dann kommt die Antwort, na, aber ich bin wer. Das heißt also, ich muss wissen, dass wenn ich jemand kritisiere, dass das bewirkt, dass der sich kleiner fühlt. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das ja verbinden damit, dass ich ihn als Mensch und als Person durchaus wertvoll, großartig und bedeutend finde.
Dass ich auch vielleicht auch meine innere Haltung erstmal meinem Gegenüber auch für mich kläre.
Richtig. Und deswegen haben wir jetzt gerade rausgearbeitet, dass Kritik sagen wir mal, Wertvollgefälle beinhaltet. Genau wie Loben. Das ist im Prinzip das Gleiche. Ja, also Lob wird sehr selten von unten nach oben in der Hierarchie gegeben. Meist nur von oben nach unten. Ja, aus diesem Grund. Und wenn ich weiß eben, dass der kritisiert, die höhere Position damit zum Ausdruck bringt, dann kann ich das einbeziehen. Und wenn ich weiß als Kritisierender, dass das für den, der Kritik abkriegt, eine niedrigere Position darstellt, dann kann ich zum Beispiel so eine Kritik damit garnieren, dass ich weiß, wie gut er viele andere Dinge macht. Besser als ich. Ja?
Also was es uns zeigt, das ist, wie wir mit Kritik umgehen, wie wir sie üben, wie wir sie annehmen. Das hat wirklich etwas zu tun mit meiner Sichtweise auf die Dinge. Alle trampeln auf mir rum. Unser Thema in der Alltagswerkstatt hier heute bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit dem Arzt und Psychotherapeuten Dr. Jakob Derbolowski. Herr Dr. Derbolowski, jetzt sind viele verschiedene Worte gefallen. Wir haben über die Opferrolle gesprochen. Wir haben über die Selbstachtung gesprochen im Zusammenhang mit alle trampeln auf mir rum. Und jetzt zum Schluss ging es darum, ja, wie wir Kritik üben und Kritik annehmen.
Es ist eben so, wenn jemand das Gefühl hat oder überzeugt davon ist, dass sein Gott ihn so mag, wie er ist, dann kann er mit Kritik auch umgehen.
Und das geben wir gleich an die Hörer weiter. Mögen Sie sich so, wie Sie sind? Achten Sie sich selber oder gehören Sie zu denen, die sich gerne in die Opferrolle flüchten und die sagen, alle trampeln auf mir rum, ich fühle mich ausgeliefert? Oder haben Sie schon für sich auch Lösungen gefunden, sind aus der Opferrolle rausgefunden, haben in die Selbstachtung gefunden? Ja, wie geht es Ihnen im Umgang mit Kritik an sich selber und Kritik gegenüber anderen zu üben? Willkommen in der Alltagswerkstatt, heute mit dem Arbeitsthema Alle trampeln auf mir rum und dem Arzt und Psychotherapeuten Dr. Jakob Derbolowski. Wir haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eingeladen mitzuarbeiten in unserer Alltagswerkstatt. Und ich darf jetzt als erstes aus München Frau Seifert begrüßen. Grüße Gott.
Ja, hallo Frau Böhler, grüß Gott, Herr Doktor. Meine Frage, also es hört sich, wenn ich so zuhöre, furchtbar kompliziert an. Und ich habe einfach so den Eindruck, ist es denn so schwierig, dass Menschen sich gegeneinander gegenseitig anerkennen und einfach dem anderen sagt, du bist gut, müssen solche Spielchen gemacht werden, dass man den anderen, was Sie so schön beschrieben haben, unbedingt immer Überlegenheit zeigt. Muss und warum kann man nicht einfach und ganz freundlich und den anderen anerkennen? Also es hört sich so nach ständiger Konkurrenz und dem anderen eins zeigen, wie großartig man ist und wie andere der. Ja, also es hört sich so kompliziert an. Gibt es nicht so einfach, dass man das mal so.
Ja, danke, erkennt. Frau Seifert. Hören wir mal, was Herr Dr. Derbolowski dazu zu sagen hat. Das ist eine sehr, sehr gute Anmerkung.
Das tut mir natürlich furchtbar leid, wenn sich das so kompliziert anhört. Es ist in Wirklichkeit relativ einfach. Das, was Sie jetzt ansprechen, ist, das Leben ist eben Konkurrenz. Darauf sind wir aufgebaut. Und die Frage, dass wir also ein Miteinander, ein friedfertiges Miteinander machen, ist offensichtlich eine sehr schwierige Aufgabe im Leben, die wir lernen müssen und die wir bisher als Menschheit auch noch gar nicht so gelöst haben. Das Christentum ist auch ein Weg dazu, hier friedfertiger zu werden. Aber da das nun so ist, können wir die Frage stellen, wie kommt denn das eigentlich? Und da finden wir auch die Reaktion, dass wir uns auch gerne in diese, sagen wir mal, in diese Opferrolle hineinbegeben. Das Thema heißt nämlich, ich muss erst mal lernen, wenn ich erwachsen werde, mich selbst zu achten, Selbstwert entwickeln. Und dann wiederum kann ich viel friedfertiger damit umgehen. Dann ist es viel einfacher, diese Konkurrenz als ein Miteinander, als ein Team zu erleben, das zum Aufbau dient. Und das ist das, was ich versucht habe zu sagen, dass wir also, wenn es uns gelingt, das, was die anderen machen, als aufbauend zu sehen, dann tun wir uns sehr viel leichter, als wenn wir das erleben als eine Konkurrenz.
Ja, ich könnte also sagen, ich könnte eigentlich von morgens bis abends ein Loblied singen, Gott hat mich lieb, 100 Mal am Tag mir sagen,
ja.
Damit geht's mir besser und dann kann ich auch ein gutes Verhältnis zu mir aufbauen und zu meinem Nächsten, wenn der jetzt an meine Tür kommt, kann ich einfach denken von mir, ich bin großartig, also ist der andere auch in Ordnung.
So rum ist das richtig, und zwar Gott hat mich lieb, so wie ich bin, auch mit meinen Fehlern, auch mit meinen Schwächen, auch mit dem. Und sehen wir mal zu, dass wir meine Talente entfalten und alle, die auf mich zukommen und die etwas dazu beitragen können, dem gehe ich dankbar entgegen und sage vielen Dank, ihr helft mir, auch mit eurer Kritik, auch mit diesem, dass ich Gottes Lob sozusagen durch mich lebe.
Einfach zu üben, jeden Tag positiv und gut von sich selbst zu denken und danach automatisch in nichts in den anderen rein zu interpretieren und es einfach aus Gottes Güte jeden Tag anzunehmen.
Das hören wir jetzt so heraus, dass Ihnen persönlich das gelingt. Dankeschön für dieses.
Ich hoffe das. Dankeschön.
Danke für dieses Zeugnis. Ja, auf Wiederhören, Frau Seifert. Jetzt gehen wir zur nächsten Hörerin. Das ist Frau Schwarz. Sie ruft uns auch aus München an. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ja, ich habe mal was gelesen, ich weiß aber nicht mehr wo, und das hat mir sehr gut gefallen. Da war ein Ehepaar und da haben sie sich besprochen, schreib doch mal 6 Dinge auf, die dich an mir stören. Und beide gegenseitig. Und der Mann schrieb also dann den Zettel und ging dann in die Arbeit und sie machte den auf und las, ich mag dich so, wie du bist. Und sie war so gerührt, sie hatte 6 Sachen geschrieben, die sie an ihm stören. Und als er heimgekommen ist, hat sie Tränen in den Augen gehabt und hat gesagt, entschuldige, ich mag dich auch so, wie du bist. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Ganz toll, das ist ein Weg, wie man da hinkommt. Dennoch ist es natürlich so, wenn ich jetzt sage, ich mag dich so, wie ich bin, kann man das missverstehen. Weil ich mag natürlich nicht alles, was der andere macht. Ja, wenn ich jetzt sage, der andere ist zum Beispiel ein Gotteskind und Gott wohnt in ihm, ja, dann kann ich zum Beispiel sagen, und das war das, was ich der vorhergehenden Hörerin auch sagen wollte, man kann natürlich die Frage stellen, was will Gott mir mit dem anderen sagen? Ja, also auch durch Kritik. Das heißt also, wenn ich jetzt mit jemand anders zusammenlebe, dann gefällt mir natürlich nicht alles, was er macht.
Ja, ja, das ist so.
Und das sollte,
ja, so.
Ja, das sollte man auch sagen. Man sollte sagen, ich finde dich also, an dir stört mich nichts, was deine Person anbetrifft, aber sonst hätte ich dich nicht geheiratet oder wäre nicht mit dir zusammen. Aber das und jenes, was du da tust oder wie du dich da verhältst, das gefällt mir zum Beispiel nicht so gut. Ja, stellen Sie sich vor, eben jemand liest immer Zeitung beim Essen.
Ja, genau. Und
dann kann ich ja nicht sagen, also an dir stört mich nichts.
Ah ja, genau.
Das Zeitunglesen stört mich, aber es hat nichts damit zu tun, dass ich dich für einen sehr wertvollen Menschen halte.
Richtig.
Ja, das ist die Trennung. Wir nennen das in der Psychopädie die Tat- und Tätertrennung. Wenn einer einen Kohlkopf in der Hand hat, dann ist er nicht Kohl.
Ja.
Gut, danke schön,
okay.
Frau Schwarz.
Ja, danke auch.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ja, das war das mit der anderen Hörerin, was mir noch eingefallen ist. Wenn dann der andere kommt, wenn ich also selbst über mich selbst so angenommen fühle und mir das auch bewusst mache, von Gott und geliebt fühle, dann kann ich eben auch sagen, ohne Groll und ohne Rechtfertigungszwang, was will Gott mir mit dem anderen sagen?
Danke.
Oder durch den anderen.
Dankeschön, Herr Dr. Derbolowski. Aus Dachau hat uns Frau Böllinger angerufen. Grüß Gott.
Grüß Gott. grüß Gott, Herr Doktor, grüß Gott, Frau Böhler. Ja, ich hätte zwei Beispiele. Und zwar, wenn ich mir selber Vorkredit mache. Ja. Zum Verwandten habe ich gesagt, ich bin momentan mein Sohn kein gutes Vorbild.
Ja.
Und er bestätigt mich dann.
Ja.
Und dann bin ich sprachlos. Da weiß ich dann nicht. Dann mache ich auch ein Rückzugsverhalten. Also schaue dann, dass ich auch nicht mehr in Kontakt komme. Und ich weiß nicht, wie ich mich dann da verhalten soll, richtig eigentlich.
Na, das Erste ist die Frage, warum sagen Sie das nicht? Sie möchten ja eigentlich Widerspruch. Ja, Wilhelm Busch hat das so gesagt. Die Selbstkritik hat viel für sich. Gesetzt den Fall, ich kritisiere mich. So habe ich erstens den Gewinn, dass ich so hübsch bescheiden bin. Und zweitens denken sich die Leute, der Mann ist lauter Redlichkeit. Und drittens schnappe ich diesen Bissen vorweg den anderen Kritikussen. So kommt es viertens dann heraus, dass ich ein ganz famoses Haus. Hat Wilhelm Busch in der Kritik des Herzens gesagt. Also wenn Sie jetzt sagen, ich bin kein gutes Vorbild, dann ist natürlich, kann ich mir vorstellen, dass Ihre Erwartung war, dass der andere sagt, na, so schlimm ist es doch nicht. Und nun sagt er, aber ich sehe das auch so. Da muss ich ja eigentlich sagen, das finde ich ja prima, er bestätigt, dass ich eine richtige Sichtweise habe. Und was kann ich nun tun, könnte ich ihn fragen, deiner Meinung nach, damit ich ein besseres Vorbild werde.
Ja, aber da kommt man eben nicht aus dem,
das war,
vielleicht
das
aus dem Fahrwasser, wo ich eben drinstecke. Also
richtig.
In der Angst, da in dem, ich weiß sowohl vom Geist, also vom Gedanken her, was ich tun soll, aber das Umsetzen ist das Problem und das geht auch nicht von heute auf morgen. Also.
Naja, aber da kann man doch zum Beispiel sagen, wenn dann ein anderer sagt, tatsächlich, das stimmt, du bist kein gutes Vorbild, dann sage ich ja zum Beispiel, und ich weiß nicht genau, wie ich da rauskomme, was kann ich tun, was meinst du denn? Und dann hole ich mir die Meinung ein von anderen und Hilfe. Und verlange nicht von mir, dass ich es kann.
Mhm.
Okay?
Ja, jetzt hätte ich trotzdem nur eine Frage, aber wenn derjenige also sagt, das ist aber bei mir sehr schwierig und weiß auch keine Antwort, dann ist das eben.
Na, dann muss man sich andere Leute holen. Dafür gibt es ja Fachleute. Wenn ich jetzt entdecke, zum Beispiel, ich bin für meine Kinder kein gutes Vorbild und will das ändern, dann gehe ich zu irgendeiner Beratung und sage, wie könnte ich das besser machen?
Mhm.
Ja?
Mhm.
Weil die Selbsterkenntnis, dass man nicht alles kann und dass man nicht alles richtig macht, die machen wir Menschen ja laufend. Und jetzt kommt die Frage, ob wir da resignieren und uns dafür noch obendrein beschädigen oder ob wir sagen, okay, ich kann das nicht, ich will das können, wie kann ich das lernen? Dann nehme ich mir das nicht übel. Wenn ich mir das aber übel nehme, dann bringe ich mich auch in die Opferrolle und dann trample ich in Wirklichkeit auch auf mir rum.
Mhm. Ja.
Und das ist dann einfacher.
Und das zweite Beispiel, Herr Doktor, war noch gewesen.
Ja.
Im Sommerfest war ich mit meinem Sohn.
Ja.
Und da ist dann auch ein Verwandter eben dazukommen.
Ja.
Und dann wollte ich mit ihm Tischtennis spielen. Dann sagt er ja, wir sollen sagen, so quasi, ja, wie kann ich mit ihm Tischtennis spielen? So, er kann das ja eh nicht.
Ja.
Und dann weiß ich nicht, wie ich, ich habe da gar nichts dagegen. Also, ich habe mich dann wieder ganz, ganz schlecht gefühlt und dann weiß ich auch nicht in dem Moment, was ich sagen soll. Danach fällt mir dann zwar schon was ein, ob das dann immer das Richtige ist.
Ja. Na, Sie fühlen sich damit klein gemacht und das ist das Problem. Das ist das, was ich vorhin sagte. Ich kann Kritik annehmen als Aufbau oder als Niedermachen. Und meistens, wir haben das den Ansatz, dass wir das als Niedermachen erleben. Ja, was ich ja auch vorhin sagte, wenn einer kritisiert, setzt er sich nach oben und der Kritisierte sitzt unten. Und ich aber sage, wenn ich unten sitze, bin ich froh, dass ich jemand habe, der oben sitzt, von dem ich lernen kann. Und wenn jetzt ich zum Beispiel sage, ich möchte mit dir Tischtennis spielen, ich weiß ja selber, dass er es besser kann als ich. Und er sagt, nun, wie kannst du dir vorstellen, dass so ein Guter wie ich mit dir Schlechtem überhaupt spielen kann? Und dann sage ich, das kann ich mir natürlich vorstellen, weil ich gern lernen will. Ich respektiere, dass du besser bist, das ist doch gar keine Frage.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und deswegen will ich das, wo du gut bist, für mich nutzen, damit ich besser werde. Und ich hoffe, du bist mir hilfsbereit.
Mhm.
Verstehen Sie?
Also aber wenn wir uns bestätigen dann damit in der...
Jo,
in der
statt den anderen zu bestätigen und selber das zu wiederholen innerlich und zu sagen, der hat ja vollkommen recht, ich tauge sowieso nichts.
Mhm.
Denn dann trample ich auf mir rum. Und da muss ich nicht erwarten, mich nicht wundern, wenn die anderen das noch mehr tun.
Aber fühle ich mich da wirklich dann besser, Herr Doktor? Das ist die Frage. Weil ich habe dem wiederum diese Entzündung wieder eigentlich den Gewinn gegeben.
Nee, ja, sicher, er ist doch auch besser im Tischtennis.
Ja.
Ja, das erkenne ich doch nur die Tatsache an und sage, du bist besser, okay, prima, kann ich von dir lernen. Mhm. Verstehen Sie, das Problem ist immer, dass wir das Gefühl haben, die anderen sind gegen uns. Mhm. Und das machen wir selber. Und wenn jemand jetzt sagt, die anderen sind nicht gegen uns, und wenn sie gegen uns sind, ist das deren Problem, ich nehme das als für mich. Mhm. Ja? Mhm. Dann bin ich nicht beleidigt, dann habe ich nicht das Gefühl, der Rest meiner Würde wird noch beschädigt und herabgesetzt und ich muss gucken, dass ich überhaupt noch was behalte. Sondern dann sage ich, ist okay, der andere hat recht, nobody is perfect, ne?
Ja.
Ja?
Ja.
Und wenn der besser ist, dann werde ich ihn sofort da an dem Schlawickel packen und sagen, okay, wenn du besser bist, was ja wohl der Fall ist, dann kann ich von dir lernen, also nimm dir Zeit und belehre mich. Dann sagen die anderen, oh, so habe ich das eigentlich nicht gewollt, ne? Unter Umständen.
Ja.
Gut. Und dann sagen sie, naja, wenn du dir zu fein bist, das ist dein Problem.
Ja. Das betrifft jetzt vielerlei Dinge und das ist ganz prima, dass mir den...
Ja.
Vielen Dank, Herr Doktor, ja.
Ne? Also Kritik nehmen ist immer eine Frage des Empfängers, nicht des Senders. Der Sender kann Kritik böse meinen oder gut meinen oder positiv oder aufbauend oder abbauend. Mhm. Entscheidend ist, ob der Empfänger das als aufbauend nimmt oder als niedermachend. Und da empfehle ich... Genau wie bei dem Rumtrampeln. Ich trampel nicht auf mir rum, dann werden das die anderen auch nicht tun.
Mhm. Frau Böllinger.
Ja.
Okay.
Ja, recht herzlichen Dank.
Dankeschön.
Ja, Dankeschön.
Ja. Danke, Herr Dr. Dabolowski, dass Sie das auch nochmal so herausgearbeitet haben, dass ich es in der Hand habe, auch wenn derjenige mein Gegenüber mich vielleicht klein machen und auch lächerlich machen wollte vor anderen. Aber ich habe es in der Hand, ob ich mich klein machen lasse.
Und außerdem ist es natürlich so, wenn ein anderer Mensch mich klein machen will, dann hat er natürlich die Notwendigkeit, seine Würde zu betonen und fühlt sich selbst in Wirklichkeit auch gar nicht so groß, wie er tut.
Danke.
Ja.
Aus der Nähe von München, nämlich aus Fürstenfeldbruck, hat uns Manuela Mühlberger erreicht. Grüß Sie, Gott.
Hallo, Frau Kühner. Hallo, Herr Doktor.
Hallo.
Ja, ich habe mit dieser Kritik zurzeit sehr große Probleme. Ich denke, ich wäre von allen Seiten so niedergemacht und kritisiert. Nur weil ich jetzt, ich war immer ein Mensch, der immer alles den anderen nach den anderen das gemacht hat, was die wollten und Termine gemacht und irgendwann habe ich jetzt angefangen, das auf mich zu hören und wie sie immer sagen, ich bin der Fachmann für mich und ich weiß, was mir gut tut und das habe ich jetzt probiert und ich weiß, was mir gut tut und ich sage halt jetzt viele Termine ab.
Ja.
Und es ist so, ich hatte vor 2 Wochen dann einen ganz schlimmen Streit mit meiner 20-jährigen, also 20 Jahre kenne ich meine Freundin, weil ich einen Termin ins Theater einfach nicht wahrnehmen konnte.
Ja.
Und ich war dann fix und fertig und dann weiß ich wirklich nicht mehr, was ich tun soll. Ist das jetzt richtig, was ich mache? Oder hat sie recht? Oder bin ich egoistisch? Oder ich bin jetzt zurzeit völlig durcheinander, weil es von allen Seiten auf mir zukommt.
Ja, also das ist natürlich ein schlimmer Zustand, wenn man so verunsichert ist.
Ja.
Nun können Sie davon ausgehen, dass wenn, wir hatten das vorhin, dass wir alle in einer Konkurrenzsituation letztlich leben. Das hat man ja schon bei Kain und Abel gesehen und das ist eben eine menschliche Geschichte. Und wenn jetzt jemand selbst sein Freund ist, mit sich gut umgeht, auch Nein sagt, wo es nötig ist und seine eigenen Interessen vertritt, dann wird er erleben, dass das den anderen nicht gefällt. Weil die wollen ja auch ihre Interessen vertreten und das ist ja manchmal konkurrierend. Das ist also eigentlich normal, dass man eben erlebt, dass Leute nicht so damit einverstanden sind. Also wenn Sie mit jemandem zum Essen gehen wollen, ne, und der will nicht, dann sagt man, ich gehe lieber mit jemand anders, dann ist das nicht beglückend. Mhm. Ja? Mhm. Aber in Wirklichkeit vertritt er seine Interessen und dann sage ich, so ist es und fertig.
Mhm.
Ja? Das heißt, das müssen Sie schon sehen, dass jede Änderung eben Widerstand entgegensetzt. Und wenn ich meine Interessen vertrete, dann vertreten die anderen auch ihre. Und das konkurriert und vernünftigerweise macht man dann Kompromisse.
Mhm.
Und was das andere anbetrifft, dass Sie nun erleben, dass alle Sie kritisieren, das kann natürlich sein, dass Sie jetzt, nachdem Sie vorher sehr gefügig waren und den anderen das Leben sehr leicht gemacht haben, wenn Sie sich jetzt behaupten, dass die dann natürlich überall was finden, damit sie ja wieder in die alte Rolle bringen.
Ja, das ist ist ganz schlimm, dies auszuhalten. Auch
Nee, Moment, ich bin noch nicht ganz fertig. Es ist klar, dass das schlimm ist, das auszuhalten, wenn man noch nicht damit umgehen, Möglichkeiten damit umzugehen hat. Und deswegen wollte ich Ihnen gerade sagen, ich gehe davon aus, dass jeder, der mich kritisiert, möchte, dass ich besser werde. Dass ich mich weiterentwickle. Das heißt, wenn ich Kritik von anderen bekomme, dann sage ich als erstes zumindest innerlich, wenn nicht gar laut, vielen Dank, dass du mir hilfst, dass du mein Freund bist und willst, dass ich besser werde.
Dankeschön, Frau Müller.
In dem Moment ist schlagartig negative Kritik vom Tisch. Das tun die nicht mehr. Ja, weil wenn jemand sie beschädigen will und er erlebt, sie nehmen das an als Aufbau, dann macht das keinen Sinn. Ja?
Ja, gut.
Ist das ein Wort?
Ja, muss ich noch drüber nachdenken.
Naja, da braucht man ein bisschen Selbstliebe, dass man sagt, also ich bin für mich verantwortlich und ich mag mich und deswegen sorge ich für meinen Aufbau und alle, die mir helfen wollen, denen danke ich dafür.
Okay.
Okay?
Gut, danke schön, Herr Doktor.
Bitte schön, Frau Mühlberger.
Auf Wiederhören, Frau Mühlberger. So, die letzte Hörerin für heute hat uns auch aus München erreicht. Das ist Frau Zislert. Grüß Sie Gott.
Ja, grüße Gott. Ich bin zu Besuch hier. Eine Tochter arbeitet hier in München und eine studiert. Und deshalb bin ich jetzt gerade zu Besuch auch hier und freue mich auch, dass ich Sie erreichen konnte. Danke auch für die nette Sendung schon vorab. Und ich habe nur eine Frage. Die eine Tochter, die studiert, ist 24 Jahre alt und es klappt hinten und vorne eigentlich nicht so gut mit ihrer Selbstständigkeit. Ja. Sie ist schon mal umgezogen in eine WG, von einer WG in eine andere, weil es auch ein bisschen preiswerter war. Und wir hatten große Hoffnung, dass es da besser klappt. Und es ist wieder so ein Problem für sie geworden, mit diesen Menschen umzugehen und sich da einzuleben. Nun möchte sie natürlich am liebsten nach zu Hause hin, aber das hatten wir nicht so gut gefunden. Und jetzt ist der Weg nach Heidelberg, dass sie also da eventuell noch eine andere Uni besucht, die näher zu uns zu Hause ist. Ich bin also...
Sie sind ja jemand, der anscheinend sehr liebevoll der Tochter auch einiges abgenommen hat.
Ja, ja.
Nicht? Und jetzt macht die Tochter und sagt, ich bleib lieber Tochter, das ist bequemer für mich.
Ja.
Und da muss man als Eltern dann sagen, soll man der Tochter was abnehmen oder soll man nicht?
Ja.
Und dann muss man natürlich sehen, wenn jemand was neu lernt, das klappt nicht so.
Ja.
Der muss sich erst da reinfinden, aber er darf nicht raus.
Ja.
Weil sonst schafft er wieder die alte Rolle.
Ja.
Ja.
Wie kann ich ihr helfen dabei?
Indem sie sagen, das ist dein Problem und du musst das regeln, aber rechne da nicht mit mir. Indem sie ihr eben nicht sie wieder aus der Selbstständigkeit rausnehmen, weil sie sagen, du bist noch zu klein, du kannst das nicht, ich muss dir helfen.
Ja, ja.
Sondern sagen, das Leben ist so und das musst du lernen.
Ja.
Und wenn nicht hier, dann in Heidelberg.
Genau. Sie hatte halt auch wieder das Gefühl, dass alle auf ihr rumtrampeln. Deshalb kam ich auch darauf, sie anzurufen. Ne?
Sehen Sie, und jetzt wissen Sie auch, zum Beispiel ein wichtiges Thema für unsere Sendung.
Ja.
Ja, dass wenn man selber sich sozusagen zum Opfer der Trampler macht, hat man den Vorteil, dass man natürlich von Mutter Mitgefühl kriegt.
Ja, ja.
Ja, und das verstärkt dann die Rolle. Verstehen Sie? So rum.
Ja.
Ich meine, sie kann natürlich sagen, es gibt ja auch Hilfen, sie kann sich ja Hilfe holen und sagen, also ich brauche jemanden, der mir hilft, erwachsen zu werden.
Ja, genau.
Ja, aber das können nicht die Eltern sein.
Ja, das ist richtig, ja, das denke ich auch so.
Weil das kann man nicht annehmen.
Ja.
Gut. Okay, also dann viel Freude beim Schaffen.
Ja, und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke, Ihnen
und
auch.
Und Ihrer Kollegin auch.
Ja, danke.
Auf Wiedersehen, Frau Zisler.
Ja,
Gottes Segen für Sie und Ihre Familie.
Ja. Dankeschön.
Herr Dr. Derbulowski, wir sind am Ende der heutigen Alltagswerkstatt. Alle trampeln auf mir rum. Fassen Sie doch die Lösungsmöglichkeiten für uns alle nochmals zusammen.
Ja, das Erste ist, dass wenn jemand aufhören will, Opfer zu sein, dann muss er bei sich selber anfangen. Das heißt, dazu gehört eben auch wahrzunehmen, wo er selbst auf sich rumtrampelt, wo er selbst seine Bedürfnisse nicht wahrnimmt. Auch das muss er wieder lernen. Nicht nur auf Empfang geschaltet haben, was ist mit den anderen, sondern auch auf Empfang, was will ich von mir? Und dann auch seine Partei vertreten lernen, also auch Nein sagen, dann ändert sich was. Das ist nicht immer leicht, das ist schon klar. Und dann eben auch die Eigenliebe stärken. Also nicht alles für die anderen zu tun und selber dabei unterzugehen. Und auch eben aufzuhören, sich als Opfer darzubieten. Ja. In dem Sinne würde ich sagen, zum Beispiel eben die Eigenliebe stärken, indem man sich mal hinsetzt, eine Hörerin hatte das angeregt, indem man zum Beispiel sich mal hinsetzt und sich eine Liste mit 10 positiven Eigenschaften von sich aufschreibt, die man sich selbst zuschreibt. Und dann wird man plötzlich selbstbewusster. Und wenn dann einer kommt und will trampeln, dann kann man sagen, ja, dass du trampeln willst, ist in Ordnung. Das ist schon okay. Aber ich habe da einen Fußabtreter, nimm nicht mich. In diesem Sinne würde ich den Hörern wünschen, dass sie den Weg zu sich etwas mehr finden und dass sie sich dann, wenn sie das Gefühl haben, man trampelt auf mir rum, vielleicht die Frage stellen, die ich vorhin gesagt habe, was will Gott mir eigentlich damit sagen, dass ich das sozusagen zulasse, dass mit mir so umgegangen wird.
Dankeschön, Herr Dr. Derwolowski.
Okay.
Wir freuen uns schon auf die nächste Alltagswerkstatt mit Ihnen. Nun wünschen wir Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Sie können sich die Sendung auch im Internet downloaden. Wir haben sie im Podcast bereitgestellt. Unsere Webseite ist www.horeb.org. Im Internet finden Sie auch die Homepage von Herrn Dr. Derwolowski. Wenn Sie mit ihm in Kontakt treten möchten, dann können Sie auch unseren Hörerservice anrufen. Man gibt Ihnen gerne seine Kontaktdaten. Die Rufnummer ist die 0700 7525 7525. Hinweisen möchte ich Sie noch auf sein Buch, das er geschrieben hat, zusammen mit seinem Vater. Liebenswert bist du immer. So schützen Sie Ihre seelische Gesundheit. Alle Themen, die wir in der Alltagswerkstatt immer wieder besprechen, werden auch in dem Buch behandelt. Mein Name ist Sabine Böhler. Für heute möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Haben Sie noch einen guten und reich gesegneten Tag.